Ja, während die Kinder noch rausgehen und wer noch nicht so ein Buch hat, der möge sich jetzt schnell damit versorgen noch. Wir haben die Zeit. Denn mit euch möchte ich heute gemeinsam den Predigttext lesen, aber zunächst bete ich mit uns für die Predigt. Lieber Vater, wir haben das gerade gesungen, dass du nie dein Wort gebrochen hast. Und so danke ich dir, dass du es uns gibst, dass wir heute so vielfältige Möglichkeiten haben, es zu lesen, zu verstehen. Und ich bitte dich, dass du uns heute ermutigst und unsere Liebe zu deinem Wort wächst und wachsen lässt. Und dass es ein Teil von uns wird. So bitte ich, dass du jetzt auch diese Predigt segnest. Amen. Ich bitte, dass ihr im hinteren Teil die 501 aufschlagt. Das ist der Psalm 1. Unter der Nummer 501 der Psalm 1. Bitte, dass die Frauen den ausgerückten Teil und die Herren den eingerückten Teil lesen und die Frauen fangen an. Wohl. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Amen. Herzlichen Dank. Liebe Gemeinde, was von Psalm 1 in der Regel immer im Gedächtnis haften bleibt, ist dieses schöne Bild von dem Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Im Färberpark in Aachen-Burtscheid gibt es am Ausgang bei diesem neuen Haus eine Buche, die, wie ich finde, fast so ein perfekter Baum ist. Man braucht wahrscheinlich zwei Leute, um ihn zu umarmen. Ein kräftiger Stamm und eine wunderschöne, runde, volle Krone. Und ich empfinde das immer wieder, dieser Baum, der strotzt vor Kraft und Lebensfreude. Und da würde ich sagen, das ist ein gesegneter Baum. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich daran vorbeigehe, diesen Baum zu sehen. Nun ist es ja bei uns in Aachen so, in unseren Breiten, dass es an Wasser nicht mangelt. Das heißt, diese Buche muss nicht an den Wasserbächen stehen. Da braucht es schon andere Gegenden. Ich bin jetzt noch nicht in der Wüste gewesen, aber wir waren mal in einer wüstenähnlichen Landschaft in Fuerteventura. Und das Ganze, die große Teile der Insel sind quasi so Mondlandschaft und Sand und Geröll. Aber an meiner Laufstrecke, da gab es so einen Einschnitt, Und da kam ein Bach raus und an diesem Bach standen dann in dieser Einöde, in dieser Mondlandschaft, einige Bäume mit grünen Blättern, ich glaube es waren Palmen, und die waren im sehr, sehr starken Kontrast zu der ganzen Gegend drumherum. Und ich habe den Eindruck, dieses Bild hat der Psalmdichter vor Augen, wenn er spricht von dem Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Aber der Psalm 1 hat noch viel mehr aufzuwarten als nur mit diesem schönen Bild von dem Baum. Dieser Psalm beginnt mit einem sehr kraftvollen Wort, das Luther, den ich sehr schätze, an dieser Stelle etwas schwach übersetzt. Wir haben angefangen mit dem Wort Wohl dem Manne. Wohl ist ja übersetzt, glaube ich, Wellness, kann das sein? Wohlbefinden, das ist zu schwach, was Luther hier übersetzt. Sondern eigentlich meint es hier, gesegnet ist der Mensch. Also, es geht um Gottes kraftvollen Segen. Und es geht in dem Psalm darum, wie dieser Segen Gottes an den Menschen gelangt. Jesus beginnt die Bergpredigt mit dem gleichen Wort. Auch da übersetzt Luther so ein bisschen mit selig sind, aber es heißt eigentlich, gesegnet sind die geistlich Armen, denn das Reich Gottes gehört ihnen. Wie die Bergpredigt, so beginnt auch Psalm 1 mit diesem kraftvollen Wort, gesegnet der Mensch, der Mann. Jemand sagte mir mal, für ihn ist das Wichtigste im Gottesdienst immer der Schlusssegen, weil er dann ja mit etwas in die Woche gehen kann, was ihn durchträgt. Und das war's dran. Ich möchte keinen Tag in meinem Leben ohne Gottes Segen leben. Ich möchte es nicht erleben. Denn Gottes Segen ist nicht nur einfach ein Segenswort am Ende eines Gottesdienstes, sondern es ist Kraft, Schutz. Ich empfinde unter Gottes Segen wirklich das wirkmächtige Wohlwollen und die wirkmächtige Fürsorge Gottes in unserem Leben. Und dieser Segen hat Wirkung auf alle Lebensbereiche, auf meine Ehe, meine Familie, meine Arbeit, hat Auswirkungen auf die Menschen, mit denen ich zusammen bin, mit denen ich zusammenkomme. Und so beginnt dieser Psalm mit einem Paukenschlag. Gesegnet ist der Mensch. Und mit diesem Paukenschlag wird ja ein ganz wesentlicher Teil der Bibel eingeleitet, nämlich die 150 Psalmen, ein ganzes Buch, das aufgebaut ist wie das Buch Moses, in 5 Büchern unterteilt, also mit einem hohen Anspruch. Auch die Psalmen sind Wort Gottes. Und wenn Psalm 1 beginnt mit gesegnet der Mann, wir kommen noch gleich dazu, was er darunter versteht, dann möchte der Psalmdichter Hunger und Durst darauf machen, die restlichen 149 Psalmen auch zu lesen, und zwar in einer Art und Weise, wie Psalm 1 das hier sehr anschaulich darstellt. Nun weiß ich nicht, ob der Psalm 1 pädagogisch sinnvoll beginnt, müssen unsere Lehrer sagen. Er beginnt nämlich mit 3 Verneinungen, also was nicht sein soll. Nicht wandeln im Rat der Gottlosen, nicht den Weg der Sünder gehen, nicht sitzen im Kreis der Spötter. Klingt fast alles gleich, hat aber einige Unterschiede und Nuancen. Insgesamt geht es, glaube ich, bei diesen 3 Verneinungen darum, in den Blick zu bekommen, wer beeinflusst oder will meine Werte, nach denen ich lebe, beeinflussen. Das kriegen wir ja nicht unbedingt immer mit, wer das macht und wie das geschieht, aber das ist dem Psalmdichter sehr, sehr wichtig, dass sozusagen aus 3 Kanonen auf uns geschossen wird. Er nimmt Menschen in den Blick, die dir, die mir diese Werte vermitteln, ob wir das mitbekommen oder nicht. Und um auf diese, wer kann das sein in unserem Leben, möchte ich die Frage stellen, welche Menschen haben wirklich Einfluss auf dich? Wessen Meinung ist dir wirklich wichtig? Vor wem hast du Respekt? Auf wen hörst du? Von wem lässt du dir was sagen? Und vielleicht ist so die Hauptfrage, vor wessen Beurteilung hast du Angst? Wenn der ein Urteil überspricht, dann kriegst du und du möchtest dem gefallen. Und wenn man das so aufzählt, als ich das so aufgezählt habe, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich gibt es doch nur einen, vor dem ich diesen Respekt, diese Angst oder diese Ehrfurcht haben sollte, und das ist Gott. Dass ich vor ihm eigentlich, dass mir seine Meinung über mein Leben wirklich wichtig ist. Alle anderen Menschen, so sehr sie Anspruch auf mich erheben, das ist doch zweit-, dritt- und viertrangig. Aber in der Realität sieht das ja manchmal doch anders aus. Und so macht Psalm 1 das sehr geschickt. Er bringt so einen Fächer, einen Pool von Menschen, die auf unsere Werte Einfluss nehmen wollen. Nicht wandeln nach oder im Rat der Gottlosen. Ja, der Psalm fordert auf, uns abzugrenzen. In unserer wahnsinnstoleranten Gesellschaft ist das schon dieser Gedanke schon gar nicht mal so einfach. Aber wenn da jemand ist, der Einfluss auf deine Lebensführung nehmen will und dich wegbringen will von Gottes Werten, dann ist es manchmal nötig, sich abzugrenzen. Eine Freundin von uns wurde in höherem Alter nochmal schwanger. Und ihr behandelnder Arzt bedrängte sie, das Kind abtreiben zu lassen, wegen der Gefahr von Missbildung und Down-Syndrom. Aber für sie war klar, dass sie das nicht wollte. Du sollst dich töten, das war für sie eine verbindliche Aussage in ihrem Leben. Und dann hat sie schweren Herzens den Arzt gewechselt. Dann wurde das Kind geboren und es war behindert. Es hat Down-Syndrom. Es hat das Leben der beiden Eheleute auf der einen Seite nicht erleichtert. Das muss man sagen. Es sind einfach Fragen in das Leben dazugekommen, die vorher nicht da waren. Auf der anderen Seite hat das Leben dieses Mädchens aber ihr Leben auch bereichert und auch das Leben meiner Kinder und unser Leben. Es ist ein Spektrum hinzugekommen, was wir vorher so nicht hatten. Aber sie musste sich abgrenzen von ihrem Arzt, weil sie diese Überzeugung hatte, aus dem Wort Gottes heraus, du sollst nicht töten. Das zweite, Psalm geht weiter. Nicht den Weg der Sünder gehen. Damit ist gemeint, ahme nicht den Weg von Menschen, den Lebensstil von Menschen nach, die dauerhaft im Widerspruch zu Gott und seinen Ordnungen leben. Und ich empfinde es in unserer Gesellschaft heute enorm schwierig. In unserer Gesellschaft ist vieles normal geworden, und in diesem Wort normal steckt ja auch Norm drin. Das heißt also, es ist so viel möglich, ohne dass ja da Widerspruch entsteht. Und ich finde, diese Mehrheit erzeugt auch einen Druck, auch wenn Menschen Dinge leben, die im Widerspruch zu Gott und seinen Ordnungen stehen. Aber dieser Druck, der kommt eben auch bei uns als Christen an. Und was früher mal selbstverständlich war, ist es lange nicht mehr. Denn es machen heute alle. Was ist schlimm daran? Ich tue doch niemandem weh. Es ist relativ normal geworden, im Widerspruch zu Gott zu leben. Aber es macht es ja nicht besser. Und vieles, was gesellschaftlich fähig ist, ist dennoch Sünde und steht im Widerspruch zu Gott und seinen Ordnungen. Und das kann Gott nicht segnen. Gesegnet ist der Mensch. Psalm 1 führt das weiter aus, fasst du jetzt mein Lieblingsthema, sagt, nicht im Kreis der Spötter sitzen. Dieser Satz wäre eine eigene Predigt wert, weil ich glaube, dass es auch in unserer heutigen Zeit recht modern ist. Weil heute wird auf der Ebene von Humor so viel Werte vermittelt, man denke nur an die ganzen Sitcoms. Das ist klasse gemacht. Da werden permanent jeden Tag, also ich denke hier mal an dieses How I Met Your Mother und ich meine, es ist schon alt, oder naja, diese ganzen Dinge, ihr kennt die wahrscheinlich besser als ich. Aber da werden dauernd Werte vermittelt, jeden Tag, und dann läuft immer diese Lachmaschine. Ich habe ja früher gedacht, die lachen echt und klatschen echt, aber es ist ja so eine Lachmaschine. Das Ganze wird also mit einem tollen Lachen noch verbunden und und wir lachen mit, und diese permanente Berieselung, ja, dem kann man sich ja gar nicht erziehen, ja. Und Dinge, die man über Lachen aufnimmt, die sind eigentlich viel besser drin als über Prügel. Und da entsteht wirklich ein ganz, ganz hoher, ist der Widerspruch, Veronika. Hast du es anders gelernt? Ja, und da wird mit einem wirklich mit einem strahlenden Lachen Werte vermittelt und manchmal kriegt man das gar nicht mit. Es wird so normal und wird so Teil von uns, dass wir das einfach so übernehmen. Aber das wäre so eine eigene Predigt, das lassen wir heute mal. Jetzt möchte ich aber pädagogisch, das liegt mir mehr, der Psalm hat ja auch etwas Positives zu bringen, sagt so, wie soll es denn jetzt anders sein? Also 3-2. Der Psalm hat also auch eine positive Aussage zu machen, wie der Segen Gottes auf dich kommt. Ich zitiere nochmal nach Luther, auch wie wir es gelesen haben, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Lust, glaube ich, das braucht man nicht großartig zu erklären. Es geht um Begeisterung. Mit Gesetz des Herrn meint, ist hier die Tora gemeint im Hebräischen und das meint zunächst einmal aus der damaligen Sicht natürlich die 5 Bücher Mose, die so eine Mischung sind aus Erzählungen, prophetischen Worten, Gesetzestexten, Lebensberichten, dem Reden Gottes. Also man kann im weitesten Sinne vom Gottes Wort reden, muss das nicht so auf die 5 Bücher Mose einschränken. Also wer Lust hat am Gesetz des Herrn, und dann kommt ein zweites Wort, da ist Luther hier auch, der bemüht sich sehr dringend, da heißt es, und sinnt über dem Gesetz des Herrn Tag und Nacht. Was ist mit Sinnen gemeint? Denken wir natürlich zunächst einmal an Nachdenken, was auch nicht falsch ist. Aber der hebräische Mensch sieht an dieser Stelle zwei Bilder, die sehr in Spannung stehen. Auf der einen Seite müsst ihr euch vorstellen, Stadtwohnung, morgens um 5 Uhr kommt eine Taube, eine Ordinäre auf deinen Balkon, setzt sich dorthin. Und was machen die, wenn die sich hinsetzen als erstes? Nein, nicht das, sondern das andere. Wie bitte, Claudia? Die gurren. Die Tauben fangen an zu gurren, wenn sie sich irgendwo hinsetzen. Und das machen die dann ab 5 Uhr meinetwegen bis 7 Uhr und du findest nicht mehr zurück in den Schlaf. Und man hat den Eindruck, die haben nichts anderes zu tun als zu gurren und denen macht das richtig Spaß. Das ist ein Lebenselixier für sie, zu gurren. Bestandteil ihres Lebens. Und genau das sehen die Menschen, die diesen Psalm gelesen haben, die sehen ja nicht ein Nachdenken über eine Kerze, über ein Buch, sondern die sehen eine gurrende Taube, die ununterbrochen sozusagen das Wort Gottes gurrt, wie eine Taube. Für ein schönes Bild von diesem permanenten sich Befassen mit dem Wort Gottes. Und dann kommt das zweite Bild, das passt nun gar nicht, da sieht der hebräische Mensch einen Löwen. Ja? Und ein Löwe, der Beute gemacht hat. Was macht er? Wir stellen uns jetzt den mit der großen Mähne vor. Der schmatzt und kaut genüsslich und all die Laute, die er dabei macht, das meint Sinnen. Ja, also dieses genüssliche Fressen, Kauen und die Geräusche, die er dabei macht, das meint sozusagen die andere Seite des Bildes. Und jetzt müsst ihr noch dazu denken, wenn ihr jetzt hingehen wollt und dem Löwen die Beute entreißen wollt, was macht der Löwe dann? Leute, da ist Biss dahinter und genau das ist gemeint. Also dieses harmlose Gurren und dieses Kauen und Verteidigen der Beute. Das ist beides mit Sinnen gemeint. Also Luther liegt an dieser Stelle etwas flach, aber jetzt habt ihr ein Bild. Wenn ihr Psalm 1 lest, Taube, Löwe, dann wisst ihr genau Bescheid. So sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Tag und Nacht. Ist Widerspruch? Wie bitte? Sinnen ist ein Wort, ja. Die Hebräer, die sind, ja, ich kann das jetzt nicht vergleichen, aber das ist eben eine sehr bildhafte Sprache und die haben einen Begriff und können Dinge miteinander verbinden, die wir nicht zusammenkriegen. Aber das ist eben die Kunst der hebräischen Sprache, dass sie das kann. Ja. Es gibt viele andere Beispiele, die den Übersetzer Probleme machen und deshalb brauche ich jetzt ein paar Worte mehr, um einfach dieses Wort Sinnen und so. Ne? Also es geht um die kontinuierliche, intensive, genüssliche und leidenschaftliche Beschäftigung mit Gottes Wort. Und wer das tut, den segnet Gott. Gesegnet der Mann, der das tut. So, also heute viel Biologie. Wir kommen jetzt nochmal zu dem Baum zurück. Da müsst ihr barmherzig mit mir sein. Ich finde, das Wort von dem Baum, der seine Wurzeln sozusagen so in die Wasserbäche hineinschlägt, hineingräbt, wirklich faszinierend, weil ich mir vorstelle, dass er darüber ja dann auch, also über die Wurzeln, Nährstoffe aufnimmt, über Blätter auch, ich weiß, ne, Kohlendioxid und solche Sachen. Aber die Frage ist ja jetzt, was passiert mit diesem Urstoff Wasser? Ja, der Baum nimmt das auf und am Ende der Äste läuft ja das Wasser nicht wieder raus. Ne, Detlef, stimmt nicht. Nein, ich habe den einen, ich glaube, das müsstest du mir jetzt nochmal näher erklären, dass ja das Wasser den Baum durchdringt, aufgesogen wird und quasi die eins werden, Baum und Wasser. Das Wasser verändert den Baum und der Baum verändert das Wasser. Aber wir müssen dieses Buch von dem Wohlleben reden, Biologie. Aber auf jeden Fall hängen da auch nicht so Wassersäcke dran, sondern die Früchte entstehen ja unter anderem auch aus dem Zutun von Wasser. Das heißt also, auf jeden Fall gehen sie eine Lebensgemeinschaft ein. Ist das richtig, Detlef? Ach, danke. Und das ist immer schlecht, wenn man nicht vom Fach ist. Ne? Nächstes Mal machst du das, Detlef. Ich glaube, das ist einfach besser. Detlef ist Biologe und Jeanette auch. Das ist irgendwie, ja. Aber auf jeden Fall, diese enge Verbindung zwischen dem Wasser, was ja das Wort Gottes ist, und dem Baum, was wir sind, das fasziniert mich. Und dann kommt entsprechend, wenn die Zeit reif ist und entsprechend der Art des Baumes, kommen dann auch entsprechend die Früchte an den Baum heran. Und an dieser Stelle, denke ich, dürfen wir auch aus dem Bild heraustreten und wir lesen, was Paulus in Galater 5 schreibt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten, sagt Paulus, hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Aber es ist auch klar, Menschen, die diese Früchte oder nur einen Teil von diesen Früchten aufweisen, mit denen ist man doch gerne zusammen. Und die bereichern und segnen jede Gemeinschaft. Oder? Amen. Ich finde, dieses Bild vom Baum zeigt überdeutlich diesen Zusammenhang zwischen dem, was ich aufnehme und was aus mir rauskommt. Was mich belebt, was mich prägt, das wird aus mir herauskommen. Und wenn deine Wurzeln fest im Wort Gottes eingegraben sind, wenn du das Wort Gottes gurst wie die Taube oder auf ihm rumkaust wie der Löwe, dann wirst du gesegnet werden durch Gottes Segen. Und es wird Frucht bringen in deinem Leben zu seiner Zeit. Gott steht zu seinem Wort. Er spaßt nicht mit seinem Wort, sondern er tut, was er sagt. An Jesus, jetzt gehe ich ein bisschen so auf ein Vorbild ein, wo man das sehen kann, was das bedeutet, wenn jemand aus dem Wort Gottes heraus lebt. Das kann man an Jesus überdeutlich sehen. Es gibt einige Situationen im Leben Jesu, wo er unter Druck gerät. Und die werden im Neuen Testament beschrieben. Zum Beispiel, als der Teufel ihn von seinem Weg abbringt, ganz am Anfang seines Dienstes. Es ist interessant, wie Jesus antwortet, wie er dem Teufel widersteht. Immer aus dem Wort Gottes heraus. Fragt sich, warum ist Jesus in vielen Situationen so schlagfertig? Weil er im Wort Gottes lebt. Er es kennt, es ist sein täglich Brot und deshalb kann er sozusagen aus dem Ärmel heraus dem Bösen widerstehen. Er muss nicht großartig nachdenken. Und die zweite extremste Situation, die des Leidens am Kreuz, wo Jesus unglaubliche körperliche Schmerzen hat, auch da öffnet er den Mund und zitiert das Wort Gottes, Psalm 22. Auch wenn es ein Schreckensgebet ist, aber es ist ein Wort Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Wie reagierst du unter Druck oder unter Schmerzen? Ich kann mich ganz schlecht da zum Beispiel nehmen, allein schon, wenn ich eine Spritze sehe, ist bei mir aus. Aber wie reagierst du unter Druck? Wie reagierst du in Versuchung? Wie reagierst du, wenn es knifflig wird in den Entscheidungen, die du treffen musst? Für dein Leben, wenn es eng wird, wenn es um wirklich etwas geht, was leitet dich dann? Ja? Sozusagen, wenn du unter Druck gerätst, was kommt dann aus dir raus? ist dir dann Gottes Wort so gegenwärtig, dass du dich klar entscheiden kannst? Ist deinen Gedanken und deinem Herzen nah, dass es dich sozusagen erfüllt, durchströmt und dich geprägt hat? Die Bibel ist ja nicht nur einfach Literatur, an der man sich ärgert oder nicht ärgert, sondern sie ist die Hauptquelle, um Gott kennenzulernen. Wenn man einen Menschen kennenlernt, lernt man eben alle Seiten kennen. Insbesondere wenn man sich aufs Alte Testament fixiert, dann lernt man eben an Gott auch Seiten kennen, die einen ärgern, die einen provozieren, die einem es wirklich nicht leicht machen. Jesus hat, obwohl er es wahrscheinlich gar nicht so sehr musste, weil er seinen Vater kannte, es trotzdem so gemacht. Er hat in diesem Wort gelebt, um seinen Vater näher kennenzulernen. Und so glaube ich, ist, dass Jesus dieser immergrüne Baum ist, der im Psalm 1 beschrieben ist, sozusagen als Prototyp, als Vorbild, der fest im Wort Gottes verwurzelt ist. Aber Jesus ist noch mehr, er ist auch das Zentrum des Wortes Gottes. Jesus, und das ist für mich immer wieder ein fast nicht zu greifendes Geheimnis, wenn Johannes im Evangelium sagt, Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus ist die große Botschaft der Bibel, unsere Erlösung aus Gnade. Die ganze Bibel dreht sich letztlich um ihn und wir müssen sie von ihm her lesen, ins Alte hinein und ins Neue. Mose schrieb von ihm, Abraham freute sich auf ihn, Propheten sehen ihn kommen und die Psalmen sind voll von Hinweisen auf Jesus. Jesus hat uns freigekauft von dem Schrecken, den das Gesetz eigentlich bei uns erzeugen müsste. Das ist vorbei. Durch Jesus Christus und durch sein Gnadenwerk können wir erst wirklich das Wort Gottes mit großer Lust lesen und wie die Tauben der Löwe darüber nachsinnen. Jesus hat für uns dieses Gesetz gehalten, was wir niemals schaffen würden. Deswegen besteht für uns heute viel größer die Chance, dass dieses Wort Gottes, Altes und Neues Testament, wenn wir es von Jesus her lesen, eine Quelle der Freude wird und nicht der Verzweiflung. Und durch Jesus und weil wir in ihm sind, sehen wir Gott, können wir Gott kennenlernen und Gott sieht uns, wie wir in Jesus sind. Das ist ein großes Geheimnis. Aber durch Jesus lesen wir das Wort eben erst richtig, vor allen Dingen das Alte Testament. Aber, und das ist mein Appell heute, lesen wir es. Lesen wir das Wort Gottes, damit uns dieser Segen nicht flöten geht. Damit, wenn wir unter Druck geraten, sein lebenschaffendes Wort uns anleitet, weil wir vom Gott Gottes durchdrungen sind, weil wir eine Ahnung haben, wer Gott ist, was er will für unser Leben, was seine Werte sind, wo es lang geht, damit wir seinen Segen erleben können. Ich finde, dass wir heute über die technischen Möglichkeiten wie nie zuvor die Chance haben, Gottes Wort zu lesen und auch zu verstehen. Es gibt so viel Lexika, so viel Apps, so viel Literatur, Und ich kann nur sagen, macht es. Entweder alleine, aber richtet euch Zeit in eurem Leben ein. Fangt vielleicht sogar wieder an, Wort Gottes auswendig zu lernen. Ist gar nicht so schlecht. Lest es in Gruppe, in den Hauskreisen alleine. Übrigens, wir fangen wieder eine Bibelstunde-Reihe an. Eine neue jetzt nächsten Mittwoch um 19.15 Uhr. Kleine Werbepause. Galaterbrief. Toller Brief, Verkürzung des Römerbriefes. Also zur ersten Einführung in Paulus hinein. Herzliche Einladung. 7:15 bis 9:15. Gute Sache, ne? Renate? Ja. Lebendiger Kreis. Mein Wunsch ist, dass wir das Wort Gottes lesen und dass wir dann auch diesen Segen, der in ihm steckt, wieder ganz neu erfahren. Dazu gemöge uns Gott ganz viel Mut geben und Freude. Amen. Marc, gib uns noch einige Augenblicke und dann seid ihr dran.